Flux FM, was für ein Leben. Außergewöhnliche Biografien auf Flux FM.
Hi, ich bin Matti Geier und das hier ist der Podcast über Menschen, deren Biografien sich anhören wie ein Film, nur dass sie echt sind. Und die Geschichte heute klingt wirklich völlig absurd. Mitten im Kalten Krieg werden hunderte Kinder aus Namibia in die DDR gebracht. Sie wachsen in Ostdeutschland auf, lernen Deutsch, gehen zur Schule, tragen Pionierhalstuch und sollen später mal die neue Elite eines unabhängigen Namibia werden. Doch dann fällt die Mauer, die DDR verschwindet und die Kinder werden überstürzt zurückgeschickt. In ein Land, das viele kaum noch kannten. Eines dieser Kinder ist Wapula Haukongo. Heute lebt er in München und arbeitet dort als Zahnarzt. Für dieses Gespräch haben wir deshalb nur telefonieren können, was aber auch irgendwie passt zu einer Biografie, die bis heute ja zwischen zwei Welten stattfindet. Ich habe übrigens versucht, noch andere ehemalige DDR-Kinder zu erreichen, aber fast niemand wollte sprechen. Viele sind an diesem massiven Bruch ihrer Biografie selbst zerbrochen oder möchten bis heute einfach nicht öffentlich drüber sprechen. Wapula Haukongo hat's getan und seine Geschichte beginnt im südlichen Afrika mitten im Krieg.
Und das ist meine Geschichte. Außergewöhnliche Lebensgeschichten auf Flux FM.
Du wurdest ja in Sambia in einem Flüchtlingslager geboren. Kannst du dich daran noch irgendwie erinnern?
Ja, bisschen kann ich mich schon erinnern, noch so vage.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel, dass wir da so ein Riesenlager waren und dass ich im Zimmer mit, keine Ahnung, 20 anderen Kindern da geschlafen habe, in so Doppelstockbetten. Und ich kann mich noch vage erinnern, dass immer so eine riesen Gemeinschaftsküche war, wo dann für uns alle, die im Lager waren, gekocht haben.
Aber deine Eltern kamen ursprünglich aus Namibia.
Genau. Meine Eltern gehörten der SWAPO an, die Partei, und die haben dann aus dem Exil, aus Sambia und Angola, haben die dann gekämpft.
Also kanntest du deine Eltern oder hattest du dann gar keinen Kontakt mit denen?
Ich hatte keinen Kontakt. Also mein Vater ist im Krieg gestorben und meine Mutter, die habe ich dann in der DDR mal kennengelernt. Kam dann mal zu irgendeiner Fortbildung oder Ausbildung, kam sie in die DDR und dann habe ich sie da kennengelernt.
Aha, okay. Weil du kamst dann ja als Kleinkind in die DDR und gehörtest zu diesen DDR-Kindern von Namibia, wie sie genannt wurden. Das waren 400 ungefähr Kinder aus Namibien, die aus diesem Unabhängigkeitskrieg in die DDR kamen und in Flüchtlingslagern in Ostdeutschland untergebracht wurden.
Ja, genau. Das waren sie, unsere Heimen, keine Lager in dem Sinne, Heimen. Und zuerst wurden in Mecklenburg-Vorpommern in dem Schloss untergebracht. Ja, es war eine schöne, aber sehr strenge Kindheit. Und die anderen Kinder, die mit mir da aufgewachsen sind, das war für mich wie meine Brüder und Schwestern. Das war wie meine Familie.
Wie alt warst du, als du nach Ostdeutschland kamst?
Da war ich 6.
6 Jahre alt?
Ja.
Vielleicht nochmal kurz zur Einordnung, weil diese Geschichte bis heute ja erstaunlich unbekannt ist. Namibia war erst deutsche Kolonie, später wurde das Land von Südafrika kontrolliert, inklusive Apartheidssystem. Dagegen kämpfte ab den 60ern die Befreiungsbewegung SWAPO, die marxistisch geprägt war und Unterstützung aus dem Ostblock bekam, von Kuba, der Sowjetunion und eben auch der DDR. Während des Unabhängigkeitskriegs entstanden riesige Flüchtlingslager in Angola und Sambia. Und nach einem besonders brutalen Angriff der südafrikanischen Armee auf das Lager Kasinga 1978, bei dem hunderte Menschen starben, bat der SWAPO-Chef sozialistische Staaten darum, Kinder aus den Lagern aufzunehmen. Die DDR sagte zu. Ab 1979 kamen rund 400 namibische Kinder nach Ostdeutschland, viele gerade mal 3, 4 oder 5 Jahre alt. Untergebracht wurden sie unter anderem im Jagdschloss Berlin in Mecklenburg-Vorpommern. Dort bekamen sie eine komplette DDR-Kindheit. Schule, Fahnenappell, Pionierlieder, sozialistische Erziehung. Die Idee dahinter war ziemlich klar. Diese Kinder sollten später die neue Elite eines unabhängigen Namibia werden. Nur kam alles ganz anders. 1990 wird Namibia unabhängig und fast zeitgleich bricht die DDR zusammen. Das Projekt endet abrupt. Die Kinder werden zurückgeschickt. Nach 11 Jahren Deutschland landen viele plötzlich in einem Land, dessen Sprache sie nicht perfekt sprechen und an das sie oft kaum Erinnerungen haben. Für viele begann damit ein Leben zwischen zwei Identitäten. Zu deutsch für Namibia, zu namibisch für Deutschland. Einige haben trotzdem Karriere gemacht, andere sind komplett abgestürzt. Bis heute kämpfen viele mit dieser zerrissenen Biografie. Und genau das macht die Geschichte von Wapulahau Kongo so besonders. Und weißt du was, wie die Kinder ausgesucht wurden? Also wieso wurdest gerade du zum Beispiel ausgesucht?
Keine Ahnung. Wenn Ältere schon da waren, wenn die wussten, der Bruder ist auch da, dann haben die drei versucht, das Geschwister auch dahin, aber es war, glaube ich, alles eher Zufall. Also nach was für ein Kriterium, die die Kinder da ausgesucht haben, weiß ich bis heute nicht.
Okay. Also und zunächst ging es in dieses Schloss in Mecklenburg-Vorpommern, hast du gesagt.
Ja.
Das muss ja beeindruckend gewesen sein, oder? Aus einem Flüchtlingslager in ein Schloss zu kommen, auch wenn man mit sehr vielen anderen Kindern in den Zimmern schläft.
Also auch jetzt, wenn ich es im Nachhinein dann mir angeschaut habe, das war ein Riesenschloss und da lebten die 200 Kinder. Das war schon ein Wahnsinn.
Ja. Hattest du Kontakt zu anderen Kindern und Menschen, die nicht aus Afrika kamen? Oder wart ihr ziemlich isoliert?
Wir waren komplett isoliert. Das war auch komplett untersagt.
Warum?
Ja, es war ja Kriegssituation, es war Kalter Krieg, Geheimhaltung und alles. Und
aber ihr standet ja auf der richtigen politischen Seite, sag ich mal.
Ja, aber wir Kinder durften mit keinem irgendwie Kontakt haben und so.
Okay, aber die Erzieher kamen ja aus der DDR, oder nicht?
Ja, okay. Aber die wurden schon ausgesucht, wer da hingehen kann und darf.
Und hast du dich dann überhaupt noch irgendwann als namibisch wahrgenommen und gefühlt?
Ja, schon. Man hat auch schon immer darauf geachtet, dass wir unsere Wurzeln nicht vergessen. Da waren namibische Erzieher, wir wurden auch immer unterrichtet, wie es gerade im Krieg läuft. Und ich fühlte mich immer als Namibier.
Okay. Aber bestimmt auch irgendwann, da auch wenn man die ganze Kindheit dann in der DDR verbringt oder so lange.
Ja, ja. Trotzdem, weil wir wussten ja, wir wurden da als Eliteeinheit da ausgebildet. Und wir wussten, irgendwann sollen wir auch wieder zurück. Das war gar keine Frage. Also,
ja, aber vielleicht können wir das nochmal kurz erklären. Ne? Was war denn das Ziel genau eurer Ausbildung?
Das Ziel ist quasi, dass wir eine Schulausbildung bekommen und dann später als Eliteeinheit gewisse Ämter übernehmen. Und ja, wir sollten halt die Elite werden.
Die politische, kommunistische Elite.
Ja, genau.
Wie lange warst du insgesamt in der DDR? Wie viele Jahre waren das dann?
Circa 10 Jahre war ich.
Okay. Da. Und wie kam es, dass deine Mutter dann irgendwann auch da war?
Die war plötzlich mal da, bei uns im Heim. Und dann hieß es, ja, das ist deine Mutter.
Und du kanntest die ja nicht?
Nee, ich kannte sie nicht. Sollte mir jeder sagen können, das ist meine Mutter.
Ja.
Es kam auch öfters mal irgendwelche anderen aus Namibia aus den Lagern zu uns. Und jedes Mal hat man halt gehofft, das ist deine Mutter oder irgendeine Verwandte und hat bis jeden an den Hals gebogen. Und die hat halt zu mir dann gesagt, sie ist meine Mutter. Also wenn du plötzlich erfährst, du hast eine Mutter, deine Mutter ist da, ist das das schönste Geschenk, was man überhaupt bekommen kann.
Ja.
Das waren Gefühle unbeschreiblich.
Hast du sie irgendwie gefragt, warum bin ich hier, warum bist du nicht hier? Habt ihr darüber gesprochen?
Ich wusste ja, warum ich da bin. Sie musste kämpfen und ich hatte das Glück, in der DDR eine Schulausbildung zu bekommen, was in so einem Lager einfach nicht der Fall war. Da gab es nichts zu essen. Ich weiß so, ich bin gekommen mit so einem riesigen Bauch, einfach Eiweißmangel, weil es zu essen gab und so. Das war mit der DDR auch für meine Mutter das Beste, was mir hätte passieren können.
Und hat deine Mutter viel erzählt von diesen Kämpfen oder hat sie?
Nee, hat sie nicht gehört. Nee.
Hast du sie danach nochmal getroffen, später?
Ja, später habe ich sie dann in Namibia, wie wir dann zurückgehen, 1990. Aber vom Krieg selber hat sie nicht mehr gesprochen.
Okay. Wie hast du denn dann den Mauerfall erlebt?
Ich weiß nur, dass an dem Tag, wie die früh aufgestanden waren, kein Erzieher da war. Da waren die plötzlich alle weg.
Wie war denn diese Nachwendezeit dann, als es auch immer klarer wurde, dass es demnächst zurückgehen müsste? Oder wie schnell wurde das überhaupt klar, dass ihr zurückgehen müsst?
Das ging ziemlich schnell. Im frühen Sommer haben wir erfahren, dass wir zurück sollen und dann war es auch im Juli, August nur in mehreren Etappen, dann war es auch, dann ging alles ziemlich schnell.
Also 1990, genau. Hast du dir dabei mal gedacht, eigentlich möchte ich gerne hierbleiben oder war es dir egal?
Ich wusste auch gar nicht, was in Namibia mir da, was da jetzt auf mich zukommt. Es war eigentlich nur schiere Freude, dass ich nach Hause kam.
Okay.
Die Älteren, die haben sich wahrscheinlich schon Gedanken gemacht, aber ich war damals 12, 13, ich habe mir noch keine Gedanken gemacht.
Also ich stelle mir halt nur vor, wenn man so viele Jahre da verbringt und dann so ins Ungewisse geschickt wird. Aber da warst du zu jung für, um diese Gedanken zu haben, wahrscheinlich.
Ich habe überhaupt keine Gedanken gemacht.
Okay. Viele hatten einen Kulturschock dann. Wie war es bei dir?
Ja, das war schon. Also wir waren in diesem Auffanglager und dann nach 2, 3 Tagen kam meine Mutter mal und hat mich und meinen Bruder, ich hatte einen Bruder, der auch in der DDR war, hat uns dann mitgenommen. Und wir, das Lager war halt ihr Kapitur. Das ist halt das Ghetto da für die Schwarzen. Und die hat uns dann mitgenommen und wir wohnten dann bei einem Onkel von uns. Meine Mutter war ja auch noch nicht so lange in Namibia, hatte auch keine Arbeit und keine Unterkunft. Und dann wohnten wir halt bei dem Onkel. Das war so eine kleine Baracke. Das war schon sehr arme Verhältnisse. Da wohnten wir halt in so einem Zimmer, waren wir abends im Schlaf, die 15, 20 Leute, auf so einem Matratzenlager. Ja, das war erstmal so schockierend, ja. Hast du es auch noch gar nicht einfach so realisiert, dass es jetzt wirklich hier heißt, du bist jetzt beobachten, ja? Anfangs sagte ich, bin hier eigentlich in so einem Ferienlager. Irgendwann gibt's schon wieder ein normales Bett und alles, ne? Das hat so ein paar Wochen gedauert, dass man das auch realisiert, ne? Das ist jetzt so.
Wie waren deine Sprachkenntnisse dann, als du zurückgegangen bist?
Die haben schon sicher gemacht, dass wir unsere Muttersprache nicht verlernen. Die haben zwar bei uns immer ein bisschen so gelegt, weil das war mit deutschem Akzent, aber wir konnten die verstehen, wir konnten mit denen kommunizieren, das war die Sprache, war kein Wunder.
Ich habe von anderen gelesen, die das ähnliche Schicksal hatten, dass sie dann als Deutsche eher wahrgenommen wurden in Namibia. War das ja, bei dir auch so?
Da haben die sich alles nur ein bisschen belächelt, aber Anfeindungen gab es dann.
Ah, okay. Und du bist bei deinem Onkel erstmal geblieben, dann?
Wir sind da erstmal geblieben und bis meine Mutter dann mal Arbeit gefunden hat über eine Freundin und dann haben wir bei der Freundin in der Stadt, bei ihr in der Garage, hat meine Mutter da Unterkunft bekommen, genau.
In der Garage, also auch nicht wirklich
auch nicht
groß.
Wirklich.
Ja. Und was hat sie gemacht dann?
Sie hat im Staatshaus, hat sie in der Küche gearbeitet, beim Präsidenten damals, dem damaligen ersten Präsidenten, genau.
Könnte man meinen, dass sie sich was Besseres als eine Garage hätte leisten können mit dem Job, oder?
Das wurde sehr schlecht bezahlt.
Ach so. Und was hast du dann gemacht?
Ich habe dann irgendwann einen Schüler angefangen, also das Jahr drauf. Im Januar habe ich dann einen Schüler angefangen an der deutschen Privatschule.
Okay.
Da war ein Aufnahmetest und ja, mein Bruder hat den Aufnahmetest nicht bestanden. Ich habe ihn bestanden und dann wurde ich da aufgenommen und bin dann da zur Schule gegangen.
Wann hast du so dann diesen Gedanken gefasst, dass du vielleicht doch wieder zurück willst?
Eigentlich war das nur, weil ich wollte ja immer Zahnarzt werden.
Ja.
Und dann habe ich auf einer Bar einen damaligen Medizinstudenten, Zahnmedizinstudenten kennengelernt. Und der hat mir gesagt, dann mach vorher die Ausbildung zum Zahntechniker.
Okay.
Auf dieser Bar habe ich dann ein anderes Ehepärchen kennengelernt aus München. Die hatten ein Zahntechniker-Labor in München. Und die haben mir angeboten, du, wenn du fertig bist, kannst du jederzeit bei uns Ausbildung machen. Und wie ich dann fertig war, habe ich denen gesagt, cool, ich bin dann fertig, könnte ich bei euch Ausbildung machen, das war dann kein Problem. Dann bin ich rüber auf meine Ausbildung gemacht. Und ursprünglich wollte ich nur die Ausbildung in Deutschland machen, um dann wieder zurückzugehen in Südafrika Zahnmedizin zu gehen. Das war der Plan.
Verstehe.
Das war eigentlich gar nicht so der Plan bei mir. Es ist nicht so, dass ich unbedingt aus Namibia, dass ich da weg wollte.
Ich weiß ja auch ich habe gelesen von anderen, wie dieses Schicksal hatten, dass man sich irgendwie auch enttäuscht gefühlt hat und dass man dann plötzlich so, ja, abgeschoben wurde, so plötzlich. Das war bei dir nicht so, dass du irgendwie Gefühle hattest gegenüber Deutschland, dass man euch halt so schnell loswerden wollte?
Ging alles sehr schnell, waren alle ziemlich überfordert. Unsere damaligen Parteifunktionäre, die waren jetzt plötzlich an der Macht und sie wussten ja einfach gar nicht, was machen wir mit den ganzen Kindern, die überall im Ausland gehen. Und die DDR-Regierung, das war ja auch alles im Umbruch.
Ja.
Und vieles hätte man machen dann natürlich anders machen können und wollen, aber war so, aber ich war nicht enttäuscht. Es war halt so.
Okay. Wie ist es deinem Bruder ergangen? Was macht der inzwischen?
Ja, mein Bruder, der hat es nicht so schön alles hinbekommen. Bei ihm war es doch nur der Knackpunkt, dass er mit dem ganzen hin und her da diese Wechsel nicht so gut zurechtkam. Ich weiß es bis heute nicht. Aber er hat sich leider nicht so gut gefallen.
Und er ist in Namibien geblieben?
Er war sogar vor mir wieder in Deutschland, um eine Ausbildung zu machen, glaube ich, als Dachdecker. Und wurde aus irgendeinem Grund, den ich bis heute nicht weiß, auf Deutschland dann ausgewiesen. Mhm. Und ist jetzt in Namibia und ist da komplett auf die Schiene gefallen.
Ja, okay.
Und das ist bei ihm ein Up and Down. Und
verstehe. Seid ihr in Kontakt überhaupt noch, oder?
Ja, wir sind immer in Kontakt, natürlich. Mein Bruder unterstützt sich, wo es geht.
Okay.
Mein Bruder, und egal, was da, was dann für einen Scheiß baut, ein Geld gehen. Ich bin der Weißlauer, ich bin immer für wieder.
Ja, gut. Hattest du andere Freunde in dieser Gruppe, die auch irgendwie, weiß nicht, dann krasse, traurige Brüche erlebt haben, Schicksalsbrüche?
Ja, den Druck. Auf der Straße gelandet sind. Ja, das haben viele nicht geschafft.
Ja. Du bist dann in München geblieben. Dir hat München offenbar gefallen, oder?
Ja, ich bin tatsächlich nach der Ausbildung in München geblieben, weil ich wollte eigentlich, nach der Ausbildung wollte ich eigentlich gehen, aber dann dachte ich, ich schicke mal mein Zeugnis rein und schau mal, ob das passt. Mhm. Und dann hat alles gepasst, dann konnte ich studieren doch.
Und 2012 hast du eine eigene Praxis aufgemacht.
Genau. Und ich wollte eigentlich nach dem Studium wollte ich eigentlich auch nach Namibia zurück.
Okay.
Aber dann wurde mir die Praxis angeboten. Dann dachte ich, okay, ich schaue es mir wenigstens an. Und dann habe ich gesehen, na, das ist es. Ich nehme dieses Angebot wahr und habe 2012 die Praxis bekommen.
Hast du noch Kontakt zu anderen, ich weiß nicht, wie ist das, von diesen ganzen DDR-Kindern damals? Ist es so eine Art, dass ihr in Kontakt geblieben seid oder gar nicht? Hat sich das aufgelöst oder gibt es da so Gruppen?
Wir haben da so eine WhatsApp-Gruppe. Da schreiben wir alles Mögliche rein und da kann man auch kommunizieren. Da kriege ich sehr viel mit. Ich bin jetzt nicht so der Kommunikative, der da mit schreibt, sondern ich müsste das nicht. Aber ich weiß immer Bescheid.
Sind die meisten in Namibia oder die meisten in Deutschland?
Die meisten sind in Namibia.
Okay. Wie viele von denen haben Probleme bekommen durch diese Umbrüche und wie vielen geht's gut? Was würdest du da sagen, ist so das Verhältnis?
Also ich denke, weil das 20, 30, die wir geschafft haben, aber von vielen weiß ich auch nicht, und es sind dann sehr viele mit anderen.
Sehr viele, also du bist eine Ausnahme im Prinzip.
Ah, ich bin einer der wenigen, ja.
Ja, krass. Inwiefern hat dich diese Geschichte, diese Vergangenheit geprägt bis heute?
Ich weiß halt, dass man in dem nichts geschenkt bekommen hat und musste mir alles selber hart erarbeiten. Ich habe nie Eltern gehabt, die einem irgendwo unterstützen. Für mich war von vornherein klar, ich muss meinen Weg selber finden. Und der hat mich da schon mit Disziplin und mit, ja, die Disziplin ist schon, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man auch für sich weiß, immer was will ich im Leben. Und wenn man da fokussiert genug ist, dann kann man noch vieles schaffen.
Hast du selber Kinder?
Ich habe zwei Kinder.
Okay. Das gibst du denen wahrscheinlich auch so weiter.
Natürlich. Du magst dir den besten Verhältnissen haben, aber man soll auch wissen, dass das alles, was wir haben, und wie wir leben, so selbst verständigen.
Was hast du noch vor in deinem Leben? Was wünschst du dir noch? Was sind deine Ziele?
Ich habe eigentlich in meinem Leben alles erreicht, was ich wollte. Ich wollte immer Zahnarzt werden. Das macht mich dann zum glücklichsten Menschen überhaupt. Alles andere ist wirklich noch on top, dass ich eine Familie, zwei gesunde Kinder habe. Zwei Praxen und eine Immobilienpraxis mit über 20 angespolten. Also ich bin wunschlos glücklich. Ich will jetzt nur, dass es auch meinen Mitarbeitern gut geht, dass die Kinder mit aufwachsen.
Na, klingt doch wunderbar. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, gerne.
Wapula Haokongo ist mit seiner Geschichte wirklich die Ausnahme. Er selbst sagt es ja auch im Gespräch, die meisten ehemaligen DDR-Kinder aus Namibia kämpfen bis heute mit diesem Bruch. Viele haben ihren Platz nie wirklich gefunden, weder in Namibia noch in Deutschland. Wie tief diese Erfahrung sitzt, zeigt auch das Buch Kind Nummer 95 von Lucia Ngombe, selbst eines der ehemaligen DDR-Kinder. Sie hat ihre Geschichte schon 2004 aufgeschrieben, kann ich allen empfehlen, die noch tiefer ins Thema eintauchen wollen. Sehr persönlich und ziemlich bewegend. Sie ist inzwischen leider gestorben, aber ihre Erinnerungen gehören wirklich zu den wichtigsten Zeugnissen dieser Generation. Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Was für ein Leben gerne auf eurer Podcast-Plattform. Und beim nächsten Mal wird's wieder historisch, aber deutlich poppiger. Dann geht's um Markus Heckhausen, den Mann, der das Ostampelmännchen gerettet hat. Ich bin Matti Geier, wir hören uns dann beim nächsten Mal.
Flux FM, was für ein Leben. Weitere außergewöhnliche Biografien auf fluxfm.de.